Willkommen zur Alltagswerkstatt. Bei Radio Horeb heißt sie Sabine Böhler. Krisen haben wir uns heute als Werkstück ausgesucht. Im Internetlexikon Wikipedia steht, die Krise bezeichnet eine problematische, mit einem Wendepunkt verknüpften Entscheidungssituation. Zitat Ende. Und diese Entscheidungssituation, die Krise sozusagen, die will wohl niemand freiwillig haben. Dennoch sind sie Bestandteil unseres Lebens. Ihnen zu entkommen ist kaum denkbar, obwohl wir uns noch so sehr anstrengen und vorsorgen. Auf einmal ist sie da, die Krise. Ich denke da nur an meinen Arbeitsalltag, eine Sendung vorzubereiten, das Moderationsskript mit den Fragen zu schreiben. Jede Sendung ist eine Krise, weil man nicht genau weiß, was der Gast nun auf die vorbereiteten Fragen antwortet. Aber jede Sendung ist auch eine Chance, wieder mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und jetzt merken Sie auch schon, wo es hingeht in unserer Sendung. Krisen als Chance, das ist unser Arbeitsthema heute in der Alltagswerkstatt mit dem Arzt und Psychotherapeuten Dr. Jakob Derbolowski, den ich ganz herzlich begrüße als den Leiter unserer Alltagswerkstatt. Und er ist Leiter der Akademie für Psychopädie und er ist Psychopäde. Grüß Sie Gott, Herr Dr. Derbolowski.
Grüß Gott, Frau Böhler.
Herr Dr. Derbolowski, Sie sind Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe für Psychotherapie und Umweltmedizin. Noch ein paar Worte zu Ihrer Vita. In Germering bei München führen Sie eine psychotherapeutische Privatpraxis. Außerdem halten Sie in ganz Deutschland Vorträge und Seminare, unter anderem auch bei der AOK. Und Sie sind als Ausbilder und Persönlichkeitstrainer tätig. Bei allem ist der Ansatz die von Ihnen und Ihrem Vater entwickelte Psychopädie. Was umfasst die Psychopädie?
Die Psychopädie umfasst ganz kurz gesagt alles, was mit dem Umgang des Menschen mit sich, mit dem Nächsten und mit Gott und der Welt betrifft. Also wie der Mensch seinen Umgang gestaltet, wie er das findet und wie er das ändern kann, in eine gesunde Weise. Wobei das Tragende eben ist, dass hier diese Dreier-Einbeziehung eine entscheidende Rolle spielt, nämlich die Einbeziehung nicht nur des Ich selbst und nicht nur das Ich und der andere, sondern eben auch das Ich und mein Bezugssystem, das heißt das Ich und Gott und mein Verhältnis zu Gott auch eine ganz wesentliche Frage darstellt. Und in diesem Zusammenhang haben wir eben ein entsprechendes Menschenbild, das den Menschen als ein Körper-Seele-Geistwesen sieht und setzen eben an diesen drei Punkten an und zeigen Menschen, wie sie mit kleinen Übungen und kleinen Hilfen hier etwas verändern können. Ein Beispiel dafür ist mein Trophotraining, ein Stressreduktions- und Entspannungsprogramm, das mit dreimal einer Minute täglicher auskommt, also an den Alltag angepasst ist und jedem hilft, auch seinen Selbstwert zu entdecken und zu festigen für eine größere Stabilität und, wenn wir das Thema jetzt nehmen, für einen gelassenen Umgang mit Krisen, sodass die Möglichkeit dann besteht, tatsächlich den Aspekt der Chance in der Krise viel größer zu sehen als den Angriff, den sie auf das Selbst bedeutet. Denn wenn ich dem Selbstwert entgegensetzen kann, dann ist natürlich so ein Angriff viel leichter nutzbringend umzusetzen. Vielleicht kann man das so verstehen im Sinne einer asiatischen Kampfkunst, wo man sozusagen die Energie des Gegners nutzt, um ihn zu überwinden. Und selbst gar nicht viel Energie braucht. Ich selbst habe lange Judo gemacht und da lernt man einfach, dass man selber gar nicht so viel Kraft braucht, um auch einen größeren und schwereren Gegner tatsächlich auf die Matte zu legen, also ihn diese Krise sozusagen zu überwinden, indem man eben dessen Energie nutzt durch entsprechende Richtungsgebung, dass er dann sozusagen durch seine eigene Energie aus dem Wege kommt.
Sie haben das Stichwort schon genannt, unsere heutige Sendung, Krise als Chance. Uns lähmen ja Krisen immer eher Und wir versuchen ja auch als Gotteskinder, und Sie haben ja schon gesagt, dass Gott eine Rolle auch und das christliche Menschenbild eine Rolle spielt in der Psychopädie. Und wir versuchen ja dann auch immer mit bestimmten Attributen, mit auch vor allen Dingen mit einer Gelassenheit und Sanftmütigkeit aus einer Krise herauszukommen. Ich möchte noch mal jetzt Ihre Erklärung angehen vom Judo, dass ich schaue, wie mein Gegenüber ist. Aber da merke ich, da bekomme ich viele Fragezeichen, Herr Dr. Derbolowski, weil wenn mein Gegenüber mir vielleicht auch aggressiv gegenübertritt, mit einer gewissen Spannung, dann ist es doch für mich eher das abblitzen zu lassen und ihm nicht mit der gleichen Spannung gegenüberzutreten oder mit einer Aggression.
Naja, da ist ein kleiner Irrtum Ihrerseits, denn die Überwindung hat mit Sanftmütigkeit gar nichts zu tun. Wir sollen nicht unbedingt sanftmütig sein. Es gibt Krisen, da ist Sanftmut überhaupt nicht angezeigt, sondern man muss eben angemessen reagieren. Das kann mal sanft sein und mal nicht so sanft. Und wenn Sie zum Beispiel eben, wenn Sie das Beispiel von dem Judo nehmen, dann kommt natürlich der andere mit Wucht und Energie auf einen zu. Die Frage ist nur, ob ich mich in den Weg stelle und von dieser Energie platt machen lasse. Mhm. Oder ob ich einen Schritt zum Beispiel zur Seite mache und meinen Fuß, das wäre eine Judo-Übung, stehen lasse und er dann mittels seiner Energie über meinen Fuß stolpert. Ja? Und ich somit dann, hier ist ja das Thema, wer kriegt den anderen auf die Matte? Den anderen, der liegt dann auf der Matte und ich stehe noch da und habe eigentlich gar nicht viel getan. Das heißt, man kann natürlich Krisen durchaus auch gelassen angehen, wenn man eben weiß, wie man damit umgeht und Werkzeuge und Mittel hat, die einem helfen, sozusagen die Energie der Krise für sich als Aufbau zu nutzen. Nur, das klingt natürlich alles sehr gut, werden Sie jetzt sagen, und so einfach und lässig. So ist es natürlich im Leben nicht, weil wir das erst lernen müssen, weil wir immer wieder lernen müssen, hier mit den Dingen umzugehen. Und dabei ist eben ganz entscheidend, wie ich meinen Selbstwert entwickle, wie das damit beschaffen ist. Das heißt, jeder von uns sollte eigentlich üben und sich um Mittel kümmern, wie er seinen Selbstwert stärken kann. Wir haben ja eine Zeit, wo die psychischen Störungen massiv zunehmen. Burnout, alles Mögliche haben wir. Alles Fragen, wo der Selbstwert sehr in Frage gestellt ist. Und zum Beispiel das Trophotraining, aber auch andere Methoden helfen halt dem Menschen, sich darauf zu besinnen, was er eigentlich wert ist. Und wenn Sie das jetzt christlich betrachten, was er als Geschöpf Gottes, also von Gott geschaffen, für einen Wert hat. Oder anders ausgedrückt, wenn ein großer Meister ein Werk schafft, dann hat das in sich einen Wert. Ja? Und so können wir natürlich uns auch betrachten als das Werk eines sehr großen Meisters und als solches uns mit Respekt, aber auch mit dem Bewusstsein der eigenen Wertigkeit ins Leben zu gehen. Und dann haben wir eben auch Energie, dass uns Krisen nicht umhauen, sondern dass sie sagen, okay, ja, was kommt als nächstes? Lass uns mal schauen.
Nun gibt es ja verschiedene Formen von Krisen. Ich hatte ja schon mal kurz angedeutet, so ganz persönliche Krisen, wie zum Beispiel jetzt der Vorbereitung der Sendung und dass man nicht genau weiß, was der Gesprächsgast nun antwortet. Aber es gibt auch in der Politik und in Gesellschaft ständig, sprechen wir da von Krisen, Regierungs-, Wirtschafts- und Finanzkrisen sind so Schlagworte und im persönlichen Bereich dann die Lebenskrisen, Midlife-Crisis, Beziehungskrisen. Worum geht es Ihnen heute, wenn wir über Krisen als Chance sprechen?
Naja, das geht mir schon um diese Krisen. Es geht um die Frage, wozu sind Krisen denn überhaupt da? Ja? Haben die überhaupt einen Sinn? Es wäre doch alles viel einfacher. Ich bin in meiner Komfortzone, lehne mich zurück im Wellness-Tempel und sage, Krise kenne ich nicht. Mich trifft die Finanzkrise meinetwegen nicht oder mich trifft die Arbeitsplatzkrise nicht. Ich habe alles gut geregelt. Ich sitze halt da und keine Krise bewegt mich. Und dann stellt man eben fest, das ist eigentlich ziemlich langweilig, weil es bewegt sich nichts mehr. Man ist sozusagen aus dem Leben raus und guckt gelangweilt und wartet, bis es dann irgendwann zu Ende ist und versucht nur diese Langeweile, die ja auch schon wieder eigentlich eine Krise darstellt, nicht? Ja, also Sie wissen, zum Beispiel, wenn ich das Beispiel nehme, jemand ist arbeitslos. Das Nicht-Arbeiten ist eine Krise. Das Nicht-Tätig-Sein-Dürfen. Das Nicht-Umsetzen der mitgegebenen Fähigkeiten. Wenn man es biblisch sieht, das Nicht-Wuchern-Können oder Dürfen oder, wenn man besser sagen, keine Gelegenheit zu finden, mit seinen Talenten zu wuchern, führt auch wieder zu einer Krise. Und damit kann man sagen, Krisen, ganz egal, welche man nimmt, könnte man so verstehen wie Erdbeben. Ja, sie kommen unerwartet. Wir wissen nicht, wie stark es uns erschüttert. Wir wissen nicht, was alles Risse bekommt. Wir wissen nicht, wie lange sie dauert. Das sind so Krisen. Das heißt, in meiner Komfortzone, die ja heutzutage immer so wahnsinnig angestrebt wird, kommt dann eine Erschütterung, so etwas wie ein Erdbeben, von dem wir nicht den Ausgang kennen. Und das beunruhigt uns sehr. Und da wir Menschen keine Beunruhigung wollen, müssen wir nun ganz aktiv nach Wegen suchen, wie wir diese Krise lösen. Und nun können wir die Krise natürlich auf verschiedene Weise lösen. Zum einen, wenn man Krisen nimmt, die durch das Außen passieren, dann kann man versuchen, im Außen Lösungsansätze zu finden. Also ich denke mal, wenn man die Eurozone nimmt, dann kann man heute sagen, dass in der Eurozone es eine Finanzkrise gibt, die den einen mehr oder weniger trifft und die für den einen oder anderen leicht zu bewältigen ist. Für den anderen weiß man noch überhaupt nicht, wie das gehen soll. Und zusammen, das ist die Frage der Krisen, die im Außen als solche gesehen werden und im Außen angesetzt wird. Wir im Rahmen unserer Psychopädie und unserer Sicht der Dinge sagen, das Außen ist nur der Spiegel des Innen. Das heißt, wir brauchen im Außen gar nicht anzusetzen. Das ist auch viel schwieriger und führt in der Regel zu erheblicheren Problemen, wie man sieht. Denn wenn wir zum Beispiel jetzt ein anderes Land belehren und so tun, als ob wir es belehren würden und sagen, guck mal, wir machen das richtig, mach's auch so, lern was draus, dann sagen die, wir sind erwachsen und selbstständig und wir wollen unsere Krise auf unsere Weise lösen. Und sie merken, dass dann ein erheblicher Konfliktstoff in das Leben tritt. Deswegen halten wir es für viel besser zu sagen, wenn dich was stört, räum bei dir auf, fang an bei dir etwas zu ändern und löse die Krise im Bereich deiner eigenen Person. Das ist ein wichtiger Ansatz. Und nun können wir auch noch fragen, welche Krisen sind denn dann die, die uns im persönlichen Bereich betreffen. Natürlich auch die, die von außen kommen, also meinetwegen, dass man in Geldnot ist oder dass man in Langeweilenot ist, wie auch immer. Aber eben auch die inneren Krisen, das sind so Beziehungskrisen, wo man sich nicht verstanden fühlt, wo man meint, der andere müsste netter zu einem sein, er müsste einen trösten über die Schwierigkeiten, die man hat und so weiter. Und das tut er nicht. Und dann eben die Selbstwertkrisen. Wie viele Menschen kommen in die Sprechstunde mit dem, von mir halte ich nicht sehr viel. Ich halte mich nicht für potent und kraftvoll, Lösungen für Dinge zu finden. Also meine Nachbarin oder mein Vater oder meine Frau oder so, die haben alle viel Wert, oder der Lehrer. Und die können sowas, nicht? Aber ich bin ja, ich habe da nicht die Fähigkeiten, ich bin das nicht wert.
Da würde ich vielleicht gerne mal einhaken, weil das ist jetzt schon sehr oft gefallen, das Wort Selbstwertkrise. Herr Dr. Derbulowski, und ich habe mich dann in letzter Zeit sehr oft gefragt, ob man da als Mensch und ob der Mensch dann nicht zu sehr auf sich selber bezogen ist, anstatt auf das Außen, auf die Beziehung mit anderen und vielleicht auch mit Gott, sondern zu sehr auf die Beziehung mit sich selber.
Ja, aber sagen Sie, wie soll denn jemand eine Beziehung, eine Partnerschaft machen, wenn er sagt, der andere ist wertvoll und ich bin nichts wert? Das geht doch gar nicht. Das ist ein Gefälle. Dann haben Sie ein Herrn-Sklaven-Verhältnis. Eine ebenbürtige Partnerschaft auf Augenhöhe, was wir in Wirklichkeit ja anstreben.
Also wenn Sie die Selbstwertkrise ansprechen, geht es Ihnen nicht um den Egoismus, sondern um die Werthaftigkeit. Was bin ich wert in den Augen Gottes?
Ja, natürlich. Nein, nicht in den Augen Gottes, in meinen Augen. In den Augen Gottes, die Frage ist doch locker beantwortet. Denn wenn Gott mich geschaffen hat, okay, dann können Sie sich selbst überlegen, wenn Sie irgendein etwas geschaffen haben, meinetwegen mal getöpfert haben oder gemalert haben, Und das, was sie geschaffen haben, hat ihnen nicht gefallen. Dann haben sie es weggeworfen und wieder neu oder zermanscht und wieder neu angefangen. Und wenn ihnen was gefallen hat, dann haben sie es ins Wohnzimmer gestellt und gepflegt.
Das mal gebrannt, wenn es
naja, ein einverstanden. War. Okay, aber kann ja auch ein Bild sein. Mhm. Egal. Aber sie haben es jedenfalls in Ehren gehalten und haben gesagt, guck mal, das ist ein schönes Werk, das gefällt mir und so weiter. Und wenn sie sich als ein Geschöpf Gottes betrachten, dann kann man, wenn man das auf eine niedrige und einfache Ebene selbstverständlich bringt, sagen, allein unsere Existenz beweist, dass Gott uns als Werk wertschätzt. Okay? Also die Wertschätzung durch Gott, da ist einfach der Beweis, dass ich existiere, dass er mich wertschätzt. Aber die Frage ist ja, dass viele Menschen hier ein Problem haben, dass sie sagen, ja, Gott mag ja so denken über mich, aber ich weiß es ja viel besser und ich weiß, dass ich hier unzulänglich bin und dass ich das nicht kann und das nicht kann und deswegen bin ich hier anderer Meinung mit Gott und dann werden wir mal unseren Streit austragen. Und Sie können sich fragen, wer wird diesen Kampf gewinnen? Beziehungsweise, wer kann ihn nicht gewinnen? Und dann kommen wir zu dem Ergebnis, wenn der Fachmann anderer Meinung ist als ich, wird der Fachmann gegenüber dem Laien den Sieg davontragen, beziehungsweise das Ergebnis haben. Also wäre zum Beispiel eine psychopädische Lebenshilfe einfach überhaupt mal zu akzeptieren, dass der große Meister, also Gott, der Meinung ist, ich habe Wert, und zwar viel Wert in seinen Augen, ich bin liebenswert, ne? So wie mein Buch ja auch heißt, liebenswert bist du immer. Ich bin es wert. Und wenn Gott der Meinung ist, dann schließe ich mich mal einfach seiner Meinung an und sage, das, was ich selber denke, das zählt nicht. Okay? Und schon bekomme ich ein anderes Selbstwertgefühl. Und das stabilisiert mich, das macht mich stärker, das immunisiert mich gegen Stress. Folgen oder negativen Stress.
Und Krisen eben.
Und ermöglicht mir, Krisen nicht als eine Gemeinheit zu sehen. Also die Gemeinheit, das, wo ich mir doch alle Mühe gebe, denken Sie an Don Camillo und Peppone, wo ich mir doch alle Mühe gebe, ein gutes und schönes Leben zu führen. Und wieso kriege ich dann dauernd so Krisen aufgebrummt? Ja? Ich habe keine Lust dazu, und ich weiß das auch nicht, ich kenne ja den Ausgang nicht, also stelle ich mich lieber tot, mach gar nichts. Und verfange mich in den Schuldzuweisungen an die Welt, also an den, von mir aus an den Partner, an die Gesellschaft und letztlich an Gott, dass sie mit mir, der ich es doch eigentlich gut meine, so gemein umgehen. Es ist aber auch so, wenn Sie es anders überlegen, wenn Sie ein Kind haben, von dem Sie möchten, dass es Mathematik lernt, werden Sie diesem Kind Rechenaufgaben geben, die es locker lösen kann, und zwar nur Rechenaufgaben, die es mit links löst, oder werden Sie ihm Aufgaben geben, die so sind, dass es ächzt und stöhnt und sagt, ich weiß nicht, und schwierig, die aber so befasst sind, dass er die Möglichkeit hat, es zu lösen. Welche werden Sie nehmen? Ich denke, Sie werden die nehmen, die er mit Mühe und Stöhnen bewältigt. Weil wenn er sie bewältigt, hat er ein großes Erfolgserlebnis. Er hat dazugelernt, er kriegt einen anderen Selbstwert. Sagt, guck mal, so kommen die Kinder ja dann und sagt, ich hab's hingekriegt. Ja? Bei den leichten Aufgaben ist das anders. Und so kann man eben auch Krisen verstehen als Lernaufgaben, die uns helfen, unsere Grenzen zu erweitern, unsere Fähigkeiten zu erweitern, uns flexibler zu machen, uns mehr Lebensraum und Lebenswelt zu erschließen, sodass wir in dieser schönsten aller Welten, eine andere haben wir schließlich nicht, ein fröhlich und zuversichtliches Leben führen können. Auch in den Krisen. Und ich meine, zum Trost sei gesagt, das sind vielleicht Idealvorstellungen. Ich kenne das auch, dass Krisen da sind und ich sage, oh je, muss das jetzt sein, ich habe keine Lust und lieber gar nichts machen und so. Und dann regelt sich das ja in manchen Fällen auch, nicht? Wie Herr Kohl das gesagt hat, Aussitzen regelt auch manches.
Nun ist unser Thema in der Alltagswerkstatt unser Werkstück, Herr Dr. Derbolowski, Krise als Chance. Und wir haben schon öfters auch in der Alltagswerkstatt, da betrachten wir immer verschiedene Werkstücke, gucken da nach Lösungsmöglichkeiten, tragen verschiedene Aspekte zusammen. Und wir haben schon öfters auch über Konflikte gesprochen. Könnte man nun sagen, ein Mensch, der oft in Konflikten steckt, auch ein krisengebeutelter Mensch ist?
Hat das jetzt
da Zusammenhänge?
Ja, man kann für Krise ja viel sagen. Krise ist ja eigentlich nur eine Situation oder beschreibt eine Situation, die, ich hatte das Erdbeben gesagt, die unerwartet auf einen zukommt und über deren Ergebnis und deren Möglichkeiten man nicht weiß. Das ist ungewiss. Ja, und auch, man weiß nicht, ob die Werkzeuge und die Möglichkeiten, die man hat und die Vorsorge, die man getroffen hat, ausreichend ist, um die Krise in gewünschter Weise zu lösen. Und das gilt natürlich im Prinzip für Konflikte auch.
Mhm. Dennoch, der Mensch fragt sich immer, was kann ich dazu beitragen, damit ich erst gar nicht in eine Krise komme? Kann ich Krisen abwenden? Kann ich etwas tun, damit ich erst gar nicht so oft in Krisen komme?
Das würde ich ja niemand wünschen, dass er nicht in Krisen kommt. Ganz im Gegenteil. Krisen sind Entwicklungschancen. Wer nicht in Krisen kommt, entwickelt sich nicht weiter. Ja? Nur das, Ihre Frage, habe ich ja schon ganz gut verstanden. Die Frage ist, wenn ich jetzt Krisen habe auf irgendeinem bestimmten Niveau, dann ist es so, wenn ich sie als Chance der Weiterentwicklung sehe, dass ich aus dieser Krise lerne, dass ich Fertigkeiten bekomme. Genau wie Menschen aus Erdbebenregionen lernen aus der Krise, dass man anders baut oder andere Dinge anders macht. Ja? Genauso kann ich daraus lernen. Das heißt, auf diesem Niveau, auf diesem Level werde ich vielleicht keine Krise mehr bekommen. Aber dafür auf anderen. Wir entwickeln uns weiter. Man kann sich das ja so vorstellen wie so eine Spiralfeder, so eine Bettfeder, wo das immer im Kreis rumgeht, aber der Kreis enger wird. Und letztlich am Endpunkt ist die Vollendung, die wir ja in diesem Leben als Menschen praktisch nicht erreichen oder wenn, dann erst im Tode. Aber wir gehen auf, wenn wir denn gehen, auf dieser Spirale weiter und bewegen uns auf höhere Levels, auf höhere Niveaus und erleben da hoffentlich auch Krisen. Ja, schrecklich. Die Vorstellung, keine Krisen. Das ist aber genauso Ärger. Wenn ich höre, Menschen fragen, mögen sie Ärger? Dann sagen die, nee, ich mache keinen Ärger. Dann sage ich, dann mögen sie Suppe ohne Salz. Ärger ist wie Salz. Das ist der Reiz des Lebens. Manchmal ist die Suppe ein bisschen salzig und manchmal ist sie zu wenig gesalzen. Aber ohne Salz schmeckt sie doch nicht. Lieber ein bisschen mehr. Man kann sie ja dann vielleicht verdünnen.
Die Alltagswerkstatt haben Sie eingeschaltet bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Heute unser Thema Krise als Chance. Und unser Gast ist der Psychopäde, Arzt und Psychotherapeut Dr. Jakob Derbolowski. Krisen sind, wenn etwas Unerwartetes auf uns zukommt, wir auf dem ersten Moment nicht wissen, wie wir uns verhalten sollen, was nun unser Lebensschema wird vielleicht durcheinandergebracht und schon werden wir in eine Krise gestürzt. Krisen sind im Inneren zu lösen. Wir wünschen uns immer Lösungen von außen und dass sich außen etwas verändert. Aber unser heutiger Gast sagt, nein, Krisen spiegeln uns im Außen, sind aber ein Spiegel des Inneren. Und jeder von uns löst Krisen auf seine Art und Weise. Deswegen sehen wir die Alltagswerkstatt, wenn wir heute über Krisen als Chance sprechen, nicht als wir geben keine fertigen Lösungen an, sondern wir wollen mit Ihnen zusammen nach Lösungen suchen. Und jetzt haben wir schon eine erste Hörerin, die ich herzlich begrüße. Es ist Frau Krast aus Coesfeld. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ich habe vor einem Jahr von meinem ältesten Sohn ein Buch geschenkt gekriegt von Leandre Lachance, wo er über die Eingebungen, die Jesus ihm gegeben hat, schreibt. Und das Buch heißt Meinen Auserwählten zur Freude. Und da steht sehr viel drin, wie man mit Krisen umgehen soll. Also wichtig ist demnach, was bei uns im Leben den größten Wert hat. Wenn ich Gott an erster Stelle setze und Mitmenschen und mich selbst an zweite und Wohlstand und Geld ans Ende setze, dann entscheide ich in Krisen so, wie es Gott möchte und wie es ihm entspricht. Und dann werden die Krisen zu guten Sachen. Dann wird da was Gutes draus. Denn denen, die Gott lieben, lässt er bekanntlich alle Dinge zum Besten ausgehen. Mhm. Da kann man sich drauf verlassen. Mhm. Und wenn ich aber das Geld an erste Stelle setze und mein Wohlbefinden und was sonst all und Gott an die letzte Stelle, dann entscheide ich mich so, dass die Krise zu einer schlimmen Sache wird. Ich habe das viele Male ausprobiert. Ich habe 9 Kinder und mein Mann ist vor 11 Jahren gestorben. Ich sollte jetzt irgendwie mein Haus abgeben an einen von den Söhnen. Und ich wollte nicht, denn das Haus gehörte mir. Und ich sah nicht ein, warum ich das sollte. Und dann habe ich aber gebetet und gesagt, Herr, ich weiß nicht, wie ich das richtig mache. Ich bin in einer ziemlichen Krise mit meinem Sohn und ich möchte gerne in Frieden leben. Bitte hilf mir. Mhm. Und ich habe dann nur einmal eigentlich ein Bittgebet gegeben. Und dann habe ich aber schon gleich angefangen, weil dieses, denen, die Gott lieben, muss alles zum Besten dienen, mein Lebensspruch geworden ist. Dann habe ich schon angefangen zu danken dafür, für diese Krise. Und dass er das wohl machen wird und dass er mir doch Geduld schenken möchte, dass ich das durchstehe. Denn das hat dann ein ganzes Jahr gedauert, aber es ist was Wunderbares draus geworden.
Ja, herzlichen Dank dafür, was Sie da uns erzählen. Ich bin auch natürlich Ihrer Meinung, dass es das Wichtigste ist, dass wir Gott an die erste Stelle setzen. Die Frage nachher stellt sich nur, wie ist das in der Umsetzung? Und das ist die Frage, die wir auch in einer anderen Sendung schon mal besprochen haben oder immer wieder besprechen. Wenn ich das Liebesgebot umsetze, das ja Gott an die erste Stelle setzt. Also du sollst Gott, dein Herrn, über alles lieben. Das ist das wichtigste Gebot.
Ja, also das heißt, dass ich seine Gebote halte.
Ja, das heißt, dass ich ihn liebe und lieben soll. Nicht? Und das Zweite ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Sodass hier auch eine Ordnung ist, die Gott an die erste Stelle setzt, den Nächsten an die zweite und mich an die dritte. Aber in der Umsetzung ist es eben andersrum. Ich kann, so hat er es im Beispiel von dem barmherzigen Samariter gesagt, ich kann Gott nicht lieben, wenn ich meinen Nächsten nicht liebe, den ich sehe. Und deswegen ist daraus auch geworden, dass das viel wichtiger oder dass es sehr wichtig ist, wenn man denn Gott lieben will, dass man zunächst dabei anfängt, seinen Nächsten zu lieben. Nun ist es aber so, dass man jemanden nur lieben kann.
Darf ich Sie mal unterbrechen, bitte?
Ja.
Ich meine, es ist ganz wichtig, dass ich ganz bewusst annehme, dass Gott mich über alles liebt.
Ja, da sind wir uns völlig einig.
Wenn ich mich selber so sehr geliebt weiß und auch das empfinde und da in dieser Liebe ganz sicher bin, dann kann ich das andere, was da gefordert wird.
Okay, also da sind wir uns völlig einig, das sehe ich ganz genauso. Und da kann ich das nur als Bestätigung nehmen, was Sie gesagt haben. Ich finde sowieso, das war vielleicht auch nicht so deutlich geworden bisher, dass man Krisen nicht unbedingt alleine durchstehen muss, sondern dass man sich eben, sei es durch das Gebet helfen lassen kann, aber dass man auch die Möglichkeit hat, natürlich zu entsprechenden Fachleuten zu gehen, die einem helfen, wie man Krisen bewältigt. Man muss nicht alles alleine können und selber können, sondern da gibt es eben Spezialisten. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich habe ein Problem im Beruf oder ich habe eine Krise hier. Das muss ich schon mit mir ausmachen, das muss ich alleine machen und scheitern dann. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass man selbst sich nicht überall reflektieren kann, sondern da in bestimmten immer gleichen Denkmustern bleibt. Und da braucht man dann eine äußere Hilfe. Zum Beispiel mache ich das als Coach für Wirtschaftsführungskräfte, die eben wenig Menschen haben, mit denen sie über ihre tatsächlichen Probleme reden können. Und dann kriegen sie in mir sozusagen ein Echo, sodass wir uns dann eben über den anderen auch etwas selbst erfahren und helfen. Also man kann sich helfen lassen in Krisen, man kann zu Menschen gehen, die das können. Und zu mir in die Sprechstunde kommen ja sehr viele Menschen, die eben gerade Krisen haben und sich helfen lassen wollen. Das wollte ich an dieser Stelle noch
übrigens
erwähnen.
Mit dem Selbstwertgefühl, was da angesprochen worden ist, das kann ich ja auch eigentlich nur dadurch bekommen, dass ich mich von Gott zutiefst geliebt weiß und ihm wichtig bin, dass er seinen Sohn für mich hingegeben hat.
Ja, völlig richtig.
Das ist doch der Grund, warum ich ein Selbstwertgefühl habe, nicht weil ich irgendwo so tüchtig bin.
Naja, wir sind ja sowieso nicht so tüchtig aus uns heraus, so Gott nicht will. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Dankeschön.
Wieder.
Alles Gute. Es waren wichtige Hinweise, vor allen Dingen auf die großen Krisen hingesehen. Es gibt viele Menschen, Herr Dr. Derbolowski, die in Alltagssituationen ganz oft sagen und denken, da bekomme ich ja jetzt eine Krise, ich bekomme eine Krise, jetzt ist der Bus weggefahren oder irgendetwas, weil sie denken, der Alltag ist nicht zu bewältigen.
Mhm. Ja, was ich zu dem Beitrag der Hörerin vielleicht doch noch erwähnen möchte, es ist so, dass ich auch die Erfahrung mache, dass viele Menschen, die in Krisen sind, sagen, für mich ist das eine Krise, das ist zu schwierig, ich kann das nicht lösen, das sollen andere für mich tun, also das soll Gott für mich tun. Und dann zum Beispiel sehr enttäuscht sind, wenn sie feststellen, dass er das nicht so tut, jedenfalls nicht in der Weise, wie sie das erwarten. Das heißt, ich möchte doch noch darauf hinweisen, dass wir uns nicht immer gleich an die höchste Instanz wenden müssen und sollen, sondern dass wir auch gucken sollen, welchen Beitrag könnten wir denn eigentlich leisten, wenn wir aus unserer Bequemlichkeitszone, also aus der Komfortzone heraus gehen würden. Und wie heißt es so schön, hilf dir selbst, dann wird dir Gott helfen. Also selber sollen wir auch nicht untätig sein und sagen, der Papa wird schon richten und so. Das gehört zu seinen Pflichten, wie so ein Lied so heißt, sondern sieh zu, dass du dein Haus in Ordnung bringst und ich helfe dir dabei. Denn nur dann entwickelst du dich. Weil wenn ich sage, das richtet ein anderer für mich, dann habe ich keine Entwicklungschance.
Das haben Sie jetzt das Missverständnis angesprochen, dass wir aus einer Ängstlichkeit und Unsicherheit manchmal zu lange auf Gottes Stimme warten, dass er uns zeigt, was zu tun ist, aber unser eigenen Handlungsspielraum außer Acht lassen, sondern dass wir nach Lösungen suchen, aber wir sind ja Kinder Gottes und das ist ja in uns, was Gott möchte.
Ja, wobei ich aber das nicht unbedingt als Ängstlichkeit bezeichne, sondern als Bequemlichkeit. Es ist sehr viel angenehmer und bequemer, andere arbeiten zu lassen und meine Krisen lösen zu lassen und bewältigen zu lassen, als den eigenen Beitrag zu leisten. Mhm. Drum kehre man vor seiner Tür erstmal und tue seinen Teil dazu, so wahr mir Gott helfe.
Was heißt auch, Entscheidungen zu treffen? Das banale Beispiel, der Bus ist weggefahren, jetzt schaue ich, ob es andere Verkehrsmittel gibt, aber ich muss Entscheidungen treffen.
Naja,
ich kann bitten, Gott mir zu helfen, mir die Kraft dazu zu geben. Aber
bitten kann ich ja immer. Wir sollen ja bitten, nicht? Genau. Bittet, so wird euch gegeben, aber vielleicht nicht das, was wir gerade erwarten. Ja, jetzt ist mir der Bus weggefahren und ich bitte um Hilfe und da tritt mir jemand auf den Fuß. Ja, und das ist dann die Hilfe.
Er stellt sich raus als das Taxi, weil er ein Auto dabei hat und zum Auto hechtet.
Zum Beispiel, oder das so. Ist jemand, der mir eine Stelle anbietet, wo ich gerade eben gekündigt worden bin, oder was weiß ich.
Machen wir weiter mit den Hörern. Frau Raab aus Altomünster, grüß Sie.
Grüß Sie, sehr gern, freue ich mich sehr, den Dr. Debolowski wieder ansprechen zu dürfen und auch wieder bei dem ganzen Familien dabei sein zu dürfen. Herr Dr. Debolowski, ich habe die Ehre gehabt, Sie mal kennengelernt zu haben. Und es war eine sehr schwierige Zeit. Ich kann sagen, es ist schon ziemlich leichter geworden, aber ganz aus ist es noch nicht. Und ich habe an dem Tag, als ich wieder nach Hause kam, sehr überlegt, über was ich gehört habe. Und das war die Geschichte eines verletzten Mädchens, was sie mir erzählt haben. Mhm. Und ich habe dann danach was geschrieben, was ich ihnen ganz demütig gewidmet habe.
Und das wollte ich Ihnen jetzt vorlesen.
Wenn es kurz ist?
Ja, es war einmal ein Mädchen, das sich vor Angst, Scham und Schuldgefühl hinter Kulissen, Wänden, Türen und Seidegardinen versteckt hatte. Eines Tages hört sie aus der Ferne fremde Geräusche, die die bekannten Gefühle aufweckten. Sie waren so laut, dass die Kulissen zerbrachen, die Wände zerrissen, die Türen in die Luft sprangen und die Gardinen zerfielen. Auf einmal war sie befreit, aber das war noch nicht das Ende. In der Zeit des Verstecksten hatten sich bei ihr viel Staub, Spinnengewebe und Mäusernest gesammelt. Erschrocken fingen sie an zu laufen, auf der Suche nach einer alten Bekannten. Überall, wo sie hinlief, verteilte sie grenzenlos ihren Dreck. Alle ihre alten, bekannten Gefühle könnten sie bei jedem, die ihr auf dem Weg entgegengingen, erkennen. Mit dem Wunsch, ihr zu helfen, haben alle leider einfach wiederholt, was sie selbst jetzt behindert hat. Oder sie hat es einfach so interpretiert. Sie war nun wieder allein, aber dieses Mal nicht mehr lange. Plötzlich auf der anderen Seite der Straße sah sie ihre Bekannten. Durch Nebel und Dämmerung haben sie sich erkannt. Aber eines haben sie gemeinsam. Beide wünschen sich einfach, friedlich und ruhig zu schlafen. Die Zeit verging und heute, heute, es war einmal eine Frau, die sich das eigene Mädchen wiedergefunden hat.
Ja.
Aus der Liebe heraus nicht mehr wusste, was sie damit machen sollte. Es war eine Leere, ganz tiefe Leere in sich.
Ja, herzlichen Dank. Das ist ja sehr schön.
Und heute, Dr. Debulowski, vielen Dank. Das Mädchen war krank und die Frau hatte lange nicht gewusst, was sie damit machen sollte. Hat mit ihr Kontakt aufgenommen und sind beiden auf dem Weg, auf dem guten Weg.
Ja, danke Ihnen. Da kann man Ihnen nur dann Gottes Segen wünschen auf dem weiteren Weg, denn das Ganze ist ja immer ein lebenslängliches Arbeiten.
Ja. Das danke ich auch.
Die Freundschaft zu sich und seinem Gott zu entfalten, ist nicht immer leicht und, wie gesagt, eine lebenslängliche Aufgabe.
Ganz
viel
genau.
Kraft dafür.
Und das steht nicht in Büchern drin, das lernt man. Zärtlichkeit, Nähe, Freude und Liebe.
Ja, es steht auch ein bisschen in Büchern drin. Man kann sich da schon weiterbilden.
Ja, doch schon. Aber ich meine, entweder spürt man das oder nicht, das einfach zu spüren. Das steht nicht im Büchern.
Das ist richtig. Das muss man selber machen. Das ist wie beim Essen. Satt werden muss man selber.
Ganz genau.
Okay, vielen Dank.
Danke auch. Gottes Segen Ihnen auch und allen in der ganzen Familie.
Danke.
Ja, danke schön. Das war jetzt ein praktisches Beispiel, wie eine Hörerin auch eine Krise als Chance genutzt hat, auch ihre Fähigkeiten, ihre Lebenswelt, ihre Wahrnehmung zu erweitern. Herr Marischka, ein Mann aus München, ich grüße Sie.
Grüße Sie, Gott. Ich bin froh, dass ich jetzt zu Ihnen durchgekommen bin. Ich wollte Ihnen sagen, ich habe etwas als Kind nicht Schönes erlebt, weil ich allein auf mich gestellt war. Und es war nicht immer ganz einfach mit meinen Eltern und hin und her. Ich komme aus einer Künstlerfamilie. Und ich bin als vierjähriger Junge epileptisch gewesen. Und es ist so gewesen, dass ich immer dann, wenn mir etwas zu viel geworden ist, wenn ich es einfach nicht mehr ertragen konnte, weil ich alles verdrängt habe, meine ganzen Spannungen eben nicht am nächsten ausgelassen habe, irgendwann mal.
Herr Marischka, Sie sind auf einmal weg. Haben wir die Leitung, ist sie abgebrochen? Haben wir den Herrn Marischka verloren? Aber vielleicht können Sie schon zu dem, was Herr Marischka gesagt hat, schon etwas.
Ja, ich kann dazu schon was sagen, denn das, was er jetzt, worauf er hinweist, ist eine sehr wichtige Geschichte, die wir ja auch als psychosomatisch verstehen. Es ist eine Geschichte, dass wir eben Krisen dafür nutzen, uns selbst eher noch zu zerfleischen oder zu schwächen. Also sozusagen die Krise gegen uns selbst wenden. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn wir gelernt haben, dass wir eben doch nicht so wertvoll sind, wie wir eigentlich ursprünglich als kleines Kind geglaubt haben, dass das abnimmt und wir auch der Meinung sind, dass es eben besser ist, Dinge runterzuschlucken, als sich mit der Welt auseinanderzusetzen. Das kann, so wie Herr Marischka das gesagt hat, natürlich sehr hilfreich und der einzige Ausweg sein in dieser Situation, dass man dann eben mit Krankheit reagiert oder mit solchen Geschichten. Das ist deswegen nicht schuld und deswegen nicht schlecht und deswegen auch nicht als negativ zu bewerten, sondern es ist eben der Lösungsweg, den man in dieser Situation, den einzigen, den man kennt. Nur leider stellt man eben dann fest bei diesem Lösungsweg, dass man selber die Zeche bezahlt auf Dauer und dass man für das weitere Leben andere Lösungswege suchen sollte, wie man mit solchen Belastungen dann umgeht. Und sie nicht eben gegen sich richtet, sondern im Idealfall für sich nutzt. Ich habe das in einem Kapitel im Buch auch beschrieben, in der Frage über emotional intelligenter Umgang mit Ärger. Da habe ich das beschrieben und ich habe auch in dem Buch Wodurch wurde ich, wie ich bin, das ja im letzten Herbst erschienen ist, auch viele solcher Punkte aus der Kindheit aufgezeigt, die dann dazu führen, dass wir als Erwachsene irgendwo ein nicht optimales Leben führen.
Herr Marischka, Sie sind wieder in der Leitung.
Ich bin wieder in der Leitung, Gott sei Dank. Es ist geglückt, es sollte so sein.
Ja.
Weil ich habe angefangen, einfach die Schuld meiner Situation nicht an meinem Schicksal zu sehen oder an der Tatsache, dass ich alleine war, sondern ich habe mich gefragt, was habe ich für eine Schuld daran, dass ich epileptisch bin, dass ich immer wieder wegkippe. Und erst in dem Moment klar geworden ist, dass mir im Grunde genommen die Epilepsie sehr oft dazu gedient hat, mich aus schwierigen Situationen hinaus zu katapultieren.
Genau.
Bin ich ganz einfach weitergekommen. Das heißt, ich habe angefangen, die Angst oder die Verdrängung, wenn ich gemerkt habe, Moment, ich kriege einen Anfall, beiseite zu lassen. Ich habe mich dem Göttlichen, dem Herrgott Christus geöffnet. Ich habe gesagt, dein Wille geschehe. Und ich habe gemerkt, wie ich sehr oft haarscharf an so einer Epilepsie oder an einem epileptischen Anfall vorbeigegangen bin.
Ja.
Und die Meditation und die Tatsache, dass ich mit Menschen zusammengeführt wurde, immer im richtigen Moment am richtigen Platz gelandet bin, hat mir immer mehr gezeigt, zu lernen, das Leben richtiggehend als Führung und aus der inneren Mitte heraus zu erkennen. Das heißt, in die Gebetsebene zu gehen, damit ich weder im einen Extrem noch im anderen Extrem lande. Und immer mehr die Möglichkeit bekommen habe, somit aus allem zu lernen. Das heißt, die Sprache zu sprechen, die um mich herum gesprochen wird. Weil ich habe sogar, wenn ich einen Anfall gekriegt habe, mich unbewusst schon mal, ohne das wirklich mitgekriegt zu haben, mich zu entschuldigen. Entschuldigen Sie es bitte, es tut mir ja so leid, bitte sind Sie mir nicht böse.
Ja.
Und das habe ich dann im Endeffekt richtig transformiert alles, sodass ich seit 15, 16 Jahren weitgehend anfallsfrei bin. Ich habe praktisch die Epilepsie hinter mich gebracht.
Richtig.
Und möchte anderen Menschen nur Mut machen, dass sie nur durch das Gebet, durch die Öffnung dem Geiste und dem Göttlichen gegenüber einfach die Möglichkeit haben, das alles in sich praktisch umwandeln zu können durch Dinge, die uns dann doch geschenkt werden von der anderen Seite.
Ja.
Mehr wollte ich nicht dazu sagen.
Nein, herzlichen Dank. Es ist ja passt ja sehr gut auf das, was ich im Prinzip auch sage. Es ist eben die Frage, dass ich lerne, alles, was auf mich zukommt, anzunehmen als etwas, das mir dient. Man könnte sagen, Menschen, die alles, was auf sie zukommt, aus Gottes Hand nehmen, denen kann eigentlich nicht sonderlich viel passieren. Nur ist das natürlich sehr schwierig. Und es ist eben sehr schwierig, wenn eine Krankheit einen trifft oder irgend so etwas, dann auch darin zu erkennen, dass auch diese eine Botschaft der Liebe ist. Und das so anzunehmen und damit so umzugehen, das ist besonders zum Beispiel schwierig bei Krebserkrankungen und so weiter. Nur das, was Sie sagen, es passt genau dahin, dass erst wenn ich diese Botschaften als solche, als hilfreiche annehme, habe ich die Möglichkeit, sie auch zu überwinden. Und das ist eben der Teil, den ich auch ganz wesentlich selber dafür tun muss. Wo ich also nicht sagen kann, das soll jemand anders machen und das geschieht irgendwie, sondern das ist aktives Arbeiten an sich und seinem Leben. Und ich finde es sehr schön, dass Sie diesen Punkt angesprochen haben. Sie haben auch einen anderen Punkt angesprochen, der jetzt hier in der Sendung zu weit führen würde, aber ich erwähne ihn nur. Im Christentum jedenfalls sind wir der Meinung, dass der Mensch nicht schuld ist an seinen Krankheiten. Das heißt, alle Überlegung, ich bin schuld, dass ich jetzt krank bin, ist eine Überlegung, die im Christentum jedenfalls nach meiner Kenntnis, bin ich kein Theologe, aber nach meiner Kenntnis nicht so gesehen wird, sondern Schuld ist, wenn überhaupt, jemand anders. Aber wenn man das als Schuld sieht, dann ist es eben rückwärtsführend und belastend. Das ist wie ein Klotz, den man schleppt, anstatt zu sagen, was kann ich daraus machen? Und das haben Sie ja sehr schön gemacht und Sie haben eben auch erkannt, und das ist im psychopädischen Sinne sehr wichtig, dass eigentlich das Unklügste ist, sich sozusagen zum Opfer zusätzlich zu machen. Indem man eben sagt, siehst du, das ist, weil du sowieso nichts wert bist oder weil du nicht kannst oder weil und so weiter. Anstatt zu sagen, du kriegst hier eine Chance, dich zu entwickeln, zu den Ufern zu kommen, dass du mit deinen Talenten wucherst, was deine göttliche Aufgabe ist. Vielen Dank, Herr Mreschka.
Ja, danke schön. Etwas, was bei mir noch nachschwingt, Herr Dr. Derbolowski, wir bleiben so sehr bei der Warum-Frage hängen. Warum ist etwas so? Und oft bleiben wir gern noch bei uns hängen als den Schuldigen. Aber es geht ja dahin, das Wozu. Und Herr Mreschka hat es genutzt, sich mehr zu Gott, unserem Schöpfer, hinzuwenden und hat die Gnade der Heilung erfahren, was wiederum eine Gnade ist. Denn wir wissen selber, das Gebet, Gott ist nicht manipulierbar. Und es ist auf keinen Fall so, dass wenn wir genug beten, unser Wunsch auf Heilung und auf eine ganz bestimmte Art der Heilung dann immer erfüllt wird. Das werden viele Kranke bestätigen können, dass sie vielleicht eine Heilung auf einer völlig anderen Ebene erfahren haben, als auf der, die sie erwartet haben.
Ja, das ist eben der Punkt. Ne? Ich meine, wir stellen uns vor, dass die Antworten, die wir bekommen, Antworten sind, wie wir sie gern hätten. Aber, und gucken dann gar nicht hin, dass die Antwort vielleicht ganz woanders herkommt und sind dafür nicht offen. Also das haben Sie jetzt da nochmal deutlich gemacht, dass ich eben alles annehme, auch wenn ich der Meinung bin, das ist ganz falsch und das ist gemein und das passt gar nicht und ich habe mir das ganz anders vorgestellt und ganz anders gewünscht, dann kann es eben sein, dass das, was ich mir gewünscht habe, Gott sei Dank nicht eintritt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es eben eine unsinnige Geschichte ist. Wir wissen das ja sogar in vielen Witzen, kommt das vor, dass jemand in eine Situation kommt, wo er einer Fee begegnet oder einem Zauberer oder irgendjemand und drei Wünsche frei hat. Und dann wünscht er sich die Dinge, die er für sinnvoll hält, mit dem ersten und dem zweiten Wunsch und stellt dann aber fest, dass er Gott sei Dank noch den dritten Wunsch hat, um alles wieder rückgängig zu machen, weil das Ergebnis von dem, was er sich gewünscht hat, ganz anders ist als das, was er eigentlich haben wollte und er das nur nicht übersehen hat. Deswegen sind eben diese Wege für uns nicht vorauszubestimmen und vorauszusagen, auch wenn wir es noch so gerne täten. Und dabei ist eben auch zu berücksichtigen, dass unsere Wünsche eben sehr stark in die Richtung gehen, dass es für uns angenehm und bequem ist. Tatsächlich ist das ein Irrtum aus meiner Sicht. Leben entwickelt sich nicht aus dem Bequemen, sondern aus dem Unbequemen. Leben entwickelt sich an der Herausforderung und nicht an dem Gesättigtsein. Wenn einer immer satt ist oder keinen Hunger spürt, dann ist er nicht gesund. Ja, das heißt also, Gesundheit ist entgegen einer landläufigen Meinung nicht Wohlbefinden, sondern es ist im Prinzip Unwohlbefinden mit der Möglichkeit, dieses Unwohlbefinden auflösen zu können. Und da kommt das Selbstwertgefühl hinein. Und im Selbstwertgefühl, wie wir ja schon mehrfach jetzt gesagt haben, hängt eben auch das Verhältnis, das ich mit meinem Gott habe, ob ich mich von ihm geliebt fühle und ihn liebe, ob ich ihn als einen sehr strengen und sehr pedantischen Gott erlebe. Je nachdem, wie ich das Verhältnis habe, wird dann auch mein Selbstwertgefühl stark oder weniger stark sein. Dennoch, es ist ein Zeichen der Zeit und es ist eine Aufgabe der Zeit, ganz offensichtlich, dass wir uns hier etwas mehr besinnen. Ja, dass wir in Sinnkrisen sind und mit besinnen, im wahrsten Sinne des Wortes, wieder dazu kommen, uns hier Wert zu verschaffen, Wertbewusstsein zu verschaffen und dadurch Gelassenheit und Stärke, mit der wir diesen Herausforderungen dann antworten können.
Krise als Chance. In der Alltagswerkstatt arbeiten Sie mit, liebe Hörer von Radio Horeb. Und erreicht hat uns jetzt aus Walgau Frau Friedel. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott zusammen. Ich den Beitrag, den ich jetzt bringen möchte, das ist jetzt inzwischen alles schon wunderbar ausgeführt worden. Und zwar in Bezug, dass nicht mein Wille geschehen sollte, sondern dass wir Gottes Wille geschehen lassen sollten. Und ich habe da einen wunderschönen Aufsatz über spirituelle Übungen in Krisenzeiten. Und dieser Autor, ein Alexander Porey, hat da auch sich die Frage gestellt, was ist eigentlich eine Krise? Und der hat da eine interessante Aussage. Und der sagt da, die Krise ist in Wirklichkeit der Zusammenprall der Wirklichkeit im Augenblick und dem, was ich mir wünsche oder erhoffe.
Ja, so kann man es auch ausdrücken.
Okay.
Ja.
Das ist eine Krise.
Mhm.
Und wenn ich eben dann da weiterdenke mit dem Dein Wille geschehe, also dass nicht das geschehen sollte, das, was ich mir wünsche, sondern das, was die höhere Macht oder Gott oder wie man es nennt, geschehen soll.
Für mich für sinnvoller empfindet.
Wenn alles einen Sinn hat, dass immer ein Sinn darin ist, dann kann ich mich da rein ergeben und dann wird sich das auf gute Weise regeln.
Das ist sehr gut. Das Problem für uns besteht dann darin, dass wir das zwar sagen können, aber jetzt kommt das Problem für viele, dass sie den Sinn nicht erkennen. Und wenn sie sagen, wenn ich den Sinn nicht erkenne, dann brauche ich das gar nicht erst machen. Nur das ist eben anders. Es ist eben so, wenn es uns gelingt, in allem Sinn anzunehmen, auch wenn wir ihn nicht erkennen.
Ja,
das hatten Sie gesagt. Dann sind wir einen Schritt weiter und nicht verlangen müssen, dass wir den Sinn erkennen. Also den Inhalt des Sinns, wozu es dient. Das wird dann die Zukunft zeigen.
Ja.
Sehr schön, Frau Friedl.
Und auf diese Art und Weise habe ich in meinem Leben viele Probleme ganz gut lösen können. Weil das Leben hat mich ziemlich rumgebeutert. Ja. Weil ich auch immer wieder mit dem Kopf durch die Wand wollte.
Tja, das ist immer ganz gut, wenn einem dann jemand zeigt, dass die Tür auch eine Türklinke hat.
Ja.
Ja, und erspart Kopfschmerzen.
Ja, genau.
Weil wer mit dem Kopf durch die Wand geht, nicht? Der hat viel Kopfweh. Genau. Herzlichen Dank, Frau Friedl.
Ja, danke.
Ja, danke auch für die schöne Sendung. Wiederhören.
Ja. Auf Wiederhören. Also, die Alltagswerkstatt hier, Krisen als Chance, Herr Dr. Dabolowski. Welche Voraussetzungen braucht man denn nun, um eine Krise gut zu meistern und zu überwinden und so, dass man gestärkt auch aus der Krise herausgeht?
Naja, zunächst einmal braucht man einen vernünftigen Umgang mit sich. Das heißt, wenn auf mich eine Herausforderung kommt, dann kann ich in verschiedener Weise damit umgehen. Die eine Weise ist, eine Herausforderung kommt und ich sage, okay, da muss ich mich erstmal drüber ärgern. Das heißt, da muss ich mich erstmal schwächen, um dann mit dieser Krise fertig zu werden.
Erklären Sie das, warum schwäche ich mich, wenn ich mich über etwas ärgere?
Und das ist relativ einfach, wenn man den Satz sich aufschreibt, also das Wort ich und dann das Wort ärgere und dann mich und sich dann, wie in der Schule, in der Deutschstunde mal fragt, was sind das für Satzbestandteile? Dann stellt man fest, nach der Regel Subjekt, Prädikat, Objekt, dass ich das Subjekt ist und wenn man das auf Deutsch sagt, dann das ist der Tuende oder der Täter. Das Ärgern ist die Tätigkeit und das Mich ist das Objekt oder das Opfer der Tätigkeit. Und wenn wir davon ausgehen, dass Ärgern eine Minustätigkeit ist, dann können wir sagen, hier bin ich der Täter einer Minustätigkeit gegenüber und jetzt kommt es wieder mir und mache mich damit zum Opfer. Insoweit ist das also ein auswegsloser Satz, nämlich, wenn ich jetzt nicht mehr Opfer sein will, dann muss ich gegen den Täter vorgehen und stelle fest, das bin wieder ich und da schließt sich der Teufelskreis. Das heißt, der gesunde Mensch sagt den Satz so, ich ärgere mich niemals selbst. Es langt mir, dass die anderen mich ärgern. Und diesen anderen Ärger, den Ärger von anderen, den lasse ich bei ihnen. Und dann werden die anderen zum Tuenden oder zum Täter. Und damit habe ich dann die Möglichkeit, damit umzugehen und zu Lösungen zu kommen.
Und was sage ich nun, wenn ich mich über die Nachbarin ärgere?
Nun tue ich das schon mal zunächst gar nicht. Ich ärgere mich nicht über die. Das heißt nämlich, die Nachbarin macht etwas und ich beantworte das damit, dass ich mir jetzt eine Ohrfeige dafür gebe, weil die das so getan hat. Die gebe ich mir gar nicht erst, sondern ich formuliere das einfach so, wie es der Wirklichkeit entspricht. Nämlich die Nachbarin bzw. ihr Verhalten, das ärgert mich. Und weil es mich ärgert und ich nicht im Ärger bleiben will, überlege ich mir jetzt, was könnte ich tun, dass sie mich nicht mehr ärgert. Ja, also zum Beispiel könnte ich sie zum Kaffee einladen oder ich könnte ihr einen Rechtsanwalt auf den Hals schicken. Ich kann da, hab da alle Möglichkeiten und kann für mich das Nützliche und Sinnvolle raussuchen. Das heißt, unsere Ausgangsfrage war ja die, was mache ich, wenn eine Krise kommt? Hau ich mir diese Krise selbst um die Ohren? Mache ich mich fertig, um sie zu lösen? Oder, und das wäre der psychopädische Weg, sage ich, oh, da kommt eine Aufgabe auf mich zu, wie kann ich mich denn stärken? Wie kann ich mir selber Kraft verschaffen, damit ich dann die Krise in sinnvoller Weise bewerkstellige? Ein Beispiel, ein praktisches Beispiel, das können Sie also auch umgekehrt sehen, um hier nicht eine Diskussion zu haben, männlich, weiblich, Mann und Frau. Eine Frau wird von einem Mann verlassen, und weil er eine andere Frau gefunden hat, die ihm lieber ist. Und das beantwortet sie damit, dass sie es sich besonders schlecht gehen lässt. Dass sie plötzlich nicht mehr sich um sich pflegt, sondern nur noch jammernd und weinend zu Hause sitzt. Und sozusagen sich selbst fertig macht. Denn der andere tut es ja gar nicht. Ja, sie ärgert sich sozusagen selber und nimmt zum Anlass, dass der Mann gemacht hat, was er gemacht hat. Das heißt, wenn sie mit dieser Situation fertig werden will, sei es, dass sie den Mann wiederbekommen will oder sei es, dass sie heil aus diesem Dilemma rauskommen will, müsste sie ja jetzt sinnvollerweise sich stärken. Also sie müsste sich jetzt besonders pflegen, sie müsste besonders gut mit sich umgehen, sie müsste sich was gönnen. Und dann geht es ihr besser und stärker und damit nimmt die Krise für sie ab. Ja, das heißt, jetzt ist sie in einer Situation, wo sie so ist, wie sie damals war, als sie den Mann gekriegt hat. Ja, das heißt, wir erleben, wenn sie das tatsächlich macht, dass dann plötzlich zum Beispiel der Mann wieder zurück will. Oft ist es dann aber so, dass die Frau dann so gestärkt ist, dass sie sagt, na, jetzt will ich ihn auch nicht mehr. Ich bin jetzt auf meiner Spirale, wie wir vorhin sagten, auf einem höheren Niveau. Ja, jetzt eröffnen sich mir ganz andere Welten. Und das ist wunderbar und ich habe mich entwickelt. Das heißt, ich habe also diese Krise in meinem Leben, die ich primär als auswegslos gesehen habe, so wie mir eine Frau sagte, jetzt ist alles aus, ne? Das ist weg, meine Lebensplanung ist weg, alles, wofür ich gearbeitet habe, alles ist weg, ist überhaupt nichts mehr da, stellt plötzlich fest, dass das der Schritt war in eine neue, reichere und erfreulichere Welt, als sie sie bisher kannte, die aber für sie relativ bequem gewesen ist. Und diese Krise war von dieser Frau, die sich dann eben was gönnte, zum Beispiel, was ja dann wohl häufig ist, sie ging nach der Behandlungsstunde, oder wo wir das besprochen haben, erstmal zum Friseur und verschaffte sich eine völlig neue Frisur, hat sich dann neue Kleidung gekauft und ist sehr lebensfroh geworden.
Und wenn die Frau dann zum Mann sagt, so möchte ich dich jetzt erstmal nicht mehr, das ist dann eine neue Chance, dann die Beziehung ganz neu aufleben zu lassen und nicht wieder in die alten Muster zu verfallen.
Zum Beispiel, so kann es gehen. Nur oft ist es eben so, dass wenn man sich neue Welten erschließt, das ist so, wie wenn man gewachsen ist. Da passen die alten Kleider einfach nicht mehr so. Okay? Also auch wenn man vorher denkt, wenn ich den Zustand hinterher wieder herstelle, geht's mir gut. Wir haben ja im Krankenhaus das oft so, dass wir sagen, dass wir das wiederherstellen, die Leute wiederherstellen. Zum Beispiel, wenn sie eine schwere Erkrankung haben. Ja, aber wir wollen doch eigentlich nicht den Zustand wiederherstellen, der vorher war, in dem sie krank geworden sind, sondern wir wollen eine Weiterentwicklung. Wir wollen, dass sie, wenn sie dann behandelt sind und wieder gesund sind, auf einem anderen Level leben, damit sie es nicht mehr bekommen. Was ja auch dazu führt, dass wir heute in der Medizin viel mehr in die Richtung gucken, was machen Menschen, die gesund geworden sind. Also lassen Sie uns schauen, was machen Menschen, die Krisen als Chancen sehen. Sie ändern den Blick. Sie nehmen es dankbar an und sagen, hey, toll, endlich eine Anregung, mein Leben weiterzuentwickeln und nicht in Bequemlichkeit und Wohlfühlen zu erstarren.
Und der Bund der Ehe und der Bund, der mit Gott auch, den Gott mit uns Menschen geschlossen hat, den in Krisen gerade immer wieder ganz neu erkennen.
Zum Beispiel, nicht? Das ist eine Frage, ob man eben, wenn man in einer Ehe eine Krise hat, den Partner auswechselt und so meint, die Krise zu lösen, oder ob man es als eine Chance sieht, diese Beziehung jetzt durch diese Krise auf ein neues, auf eine neue Ebene der Beziehung heraufzuarbeiten, nicht? Wie so ein Quantensprung quasi, auf eine neue energetische Stufe bringt und jetzt auf eine ganz andere Weise glücklich ist, wie man das sich vorher nicht hat vorstellen können, aber auch in dem Wissen, dass die nächste Krise bestimmt kommt.
So viel jetzt zu Krisen als Chance. Jetzt haben wir nochmal über eine große Lebenskrise gesprochen, die für viele Menschen eine Herausforderung birgt. Dankeschön, Herr Dr. Diabolowski.
Ja, wenn ich das zusammenfassend sagen kann, dann würde ich es so sagen, dass für mich als Christ der Glaube an einen Schöpfergott, von dem ich immer geliebt werde, so wie ich eben bin, dass der es ist, der mir hilft, Krisen dankbar als Wegweiser und Lebensreize für mich anzunehmen. So wie Weckrufe, die mich aus meiner bequemen, selbstgefälligen, aber dafür wenig lebendigen Situation herausreißen und mich in Bescheidenheit, zuversichtlich und mutig neue Wege beschreiten lassen. Daher begrüße ich eben Krisen stets freundlich und dankbar mit den Worten, soweit mir das eben gelingt, mal sehen, was Gott jetzt mit mir vorhat und nicht, was wird mir noch alles angetan. Und dann stelle ich mich den neuen Aufgaben, so gut ich es eben kann. Das wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es Ihnen auch in diese Richtung ein Stück gelingt.
Dankeschön. Das war die Alltagswerkstatt Krise als Chance. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Sie können sich auch einen CD-Mitschnitt bestellen, den wir Ihnen gerne zuschicken. Dazu die Rufnummer 08323 9675 120. Oder Sie laden sich die Sendung herunter von Radio Horeb Podcast, horeb.org, von unserer Homepage. Oben finden Sie im Banner das Wort Podcast, da erschließen sich die einzelnen Rubriken Lebenshilfe, Leben in Beziehung. Dort in dieser Rubrik finden Sie die heutige Alltagswerkstatt Krisen als Chance mit Dr. Diabolowski. Haben Sie Fragen noch zu Radio Horeb, zur heutigen Sendung? Möchten noch mal genau die Buchtitel wissen von den Büchern, die Herr Dr. Diabolowski veröffentlicht hat? Das ist zum einen Liebenswert bist du immer oder Wodurch wurde ich, wie ich bin. Beide Bücher unter dem Aspekt auch der Psychopädie geschrieben. Als Hilfestellung sind diese Bücher zu sehen. Rufen Sie unseren Radio Horeb Hörerservice an. Wir geben Ihnen gerne Auskunft. 08323 9675 110. Nun möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Sabine Böhler und ich wünsche Ihnen und mir, dass wir immer gespannt sind und immer wieder voller Hoffnung hinblicken, gerade in Krisen, und uns fragen, ja Herr, was hältst du jetzt für uns bereit? Was möchtest du von uns? Wo geht es hin? In diesem Sinne, machen Sie es gut. Viel Freude in Ihrem Leben. Auf Wiederhören.